Diejenigen, die zu Gast sind, dürfen sich entspannen. Das nennt man indirekte Sprache. Das heißt nämlich, die anderen dürfen sich nicht entspannen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und meine Frage an diejenigen, die auch letztes Mal da waren oder im Internet nachgehört haben: Worum ging es denn letztes Mal? Vielleicht könnt ihr euch an etwas... ich erinnere nochmal die Teens dran, wer mitbeten möchte nachher, könnt ihr jetzt im Foyer Ines treffen. Es ging um etwas sehr Anschauliches letztes Mal. Ganz genau, danke Anna. Ein altes Gewand, ein neues Gewand. Und zu diesem alten Gewand, das wir abgelegt haben und ausgezogen haben, gehörten Begierde und Habsucht, Zorn, Bosheit, Lästern, Lügen, noch ein paar Sachen mehr. Erinnert euch an dieses schwarze Gewand, das ich anhatte, das ich dann ausgezogen habe. Und dafür ein neues Gewand angezogen habe. Ein Gewand mit Freundlichkeit und Demut, Geduld, Vergebungsbereitschaft, langmütig zu sein. Und dieses Band, dieses Gewand, das war der Schluss, wird zusammengehalten vom Band der Liebe. Das hält alles beieinander. Und heute geht es an dieser Stelle weiter. Es geht weiter darin, dass der Kolosserbrief uns noch einmal sehr genau beschreibt, was heißt es denn, dieses neue Leben in Jesus Christus zu führen. Was beinhaltet es? Wie ist dieses neue Leben ausgerichtet? Wir lesen dazu im dritten Kapitel des Kolosserbriefs, Vers 15. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Jesus ist der Friedefürst. So ist er im Alten Testament beim Propheten Jesaja schon angekündigt, Schar Shalom, Fürst des Friedens. In der kommenden Advents- und Weihnachtszeit singen wir das ja häufiger, denken wir da häufiger dran, Friedefürst. Und er hat die Macht, Frieden zu machen zwischen uns und Gott, uns zu versöhnen. Und er will uns erfüllen durch den Heiligen Geist mit diesem übernatürlichen Frieden. Lass dein Herz erfüllen und regieren von diesem Frieden. Das ist leicht gesagt, nicht immer so leicht getan, denn wir leben nicht immer in friedlichen Zusammenhängen von außen und auch nicht immer ist Frieden in uns. Und trotzdem fordert uns der Kolosserbrief auf, in diesen Frieden hineinzukommen. Das heißt, ich strecke mich danach aus. Ich sage, ich will hineintreten, füll mich mit diesem Frieden. Komm zu mir, ich erbitte ihn, ich empfange ihn, ich gebe ihm Raum. Und aus diesem übernatürlichen inneren Frieden fließen Kraft, die Kraft und das Vermögen, auch äußerlich Frieden zu halten. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde. Miteinander im Frieden zu leben. Wir sind Glieder eines Leibes und wir sind berufen, im Frieden zu leben. Der ein oder andere hat schon erlebt, dass das gar nicht immer so einfach ist. Meistens ist es doch so, die Leute, die mir am nächsten sind, mit denen kann ich mich auch am trefflichsten streiten. Amen. Das gilt in der Familie genauso wie in der Gemeinde. Leute, die mir ganz fern sind, da kann ich das doch gut stehen lassen, wenn die irgendwelche Verrücktheiten machen. Aber wenn mir das nahe rückt, dann wird es schwierig. Und deswegen, Frieden heißt nicht eine Grabesruhe, wo es keine Veränderung gibt, wo es nicht auch Auseinandersetzung gibt. Sondern Frieden hat eine Qualität zu sagen, wir können miteinander streiten und bleiben trotzdem beieinander und vergeben uns hinterher wieder und suchen die Einheit und finden Lösungen und Kompromisse. Denkt euch ein Ehepaar, wie viele Jahre das braucht, bis das so ein altes Ehepaar ist, das im Frieden miteinander ist. Wo schon der Wimpernschlag von ihr reicht, damit er weiß, was jetzt zu tun ist. Und meistens wird man das nur, wenn man vorher auch kräftig gestritten hat. Um zu verstehen, um zu erkennen, um ganz zusammenzurücken. Liebe Geschwister, es ist so unglaublich peinlich, wie viel Streit es in Gemeinden gibt, der nicht so endet. Es ist kein Problem, dass wir uns mal miteinander streiten. Aber es ist ein großes Problem, wenn wir zerstritten auseinandergehen und das nicht lösen können und nicht wieder in den Frieden zurückfinden. Es ist kein gutes Zeugnis, kein gutes Bild nach außen und nach innen. Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Martin Luther übersetzt, lasst es reichlich bei euch wohnen. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Wisst ihr, wir stellen uns das ja oft so vor, das neue Leben in Christus, das wäre so da mit einem Fingerschnips. Ich habe das alte Gewand ausgezogen, ich habe das neue Gewand angezogen und jetzt läuft die Sache. Wisst ihr, das neue Leben in Christus muss gefüttert werden. Um wachsen zu können, musst du es füttern. Es ist etwas ganz Natürliches. Die Botschaft von Jesus Christus verändert uns von innen heraus und sie hat umso mehr Macht und Kraft, je mehr ich mich damit fülle. Sie höre, sie verinnerliche und es ist verrückt, wie oft wir etwas hören müssen, bis wir es richtig erinnern können und wie viel mehr wir es noch hören müssen und uns selbst sagen müssen, bis es von der bewussten Ebene so selbstverständlich wird, dass es unseren ganzen Menschen auch unsere unbewussten Handlungen, Gefühle, Gedanken durchdringt. Lasst euch davon füllen, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lasst es Wurzeln schlagen in euch. Dann heißt es hier, unterrichtet einander, leitet einander an. Das soll ein Hin und Her sein. Das ist keine Einbahnstraße, sondern wir teilen das miteinander und jeder hat da etwas zu bringen, eine Erkenntnis, die dem anderen hilft, die weiterhilft. Es ist Gottes Wunsch, dass diese Botschaft von Jesus Christus bei uns viel Raum einnimmt. Und da Raum und Zeit in dieser Welt beschränkt sind, heißt das ja auch immer, ich entscheide mich gegen andere Dinge. Ich kann nicht einfach sagen, plus und plus und plus und immer noch drauf und immer noch drauf und immer noch drauf. Das geht nicht. Es gibt nur eine bestimmte Menge an Zeit, die du hast, eine bestimmte Menge an Aufnahmevermögen, das du hast. Und wenn ich mich dafür entscheide zu sagen, ich möchte, dass das die Botschaft von Jesus Christus reichlich in meinem Leben vorhanden ist, heißt das ganz klar, ich treffe Entscheidungen zu sagen und anderes muss dann zurücktreten. Daran scheitert es oft. Nicht daran, dass wir uns nicht einig wären, es wäre gut, die Botschaft reichlich wohnen zu lassen unter uns, sondern daran, diese Konsequenz zu haben, zu sagen, ja, und dann muss anderes auf die Plätze verwiesen werden. Und darf weniger, muss weniger Raum einnehmen in meinem Leben. Und das sind manchmal Freundschaften, das sind manchmal Hobbys, manchmal sind das ganz banale Sachen wie das Radio, das dudelt, meine 5000 Facebook-Kontakte, die ich pflegen muss. Es sind oft die kleinen Dinge, die dann doch viel Zeit in Anspruch nehmen. Es geht weiter noch im Vers 16. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Ja, das ist das, was wir tun wollen und sollen. Wir brauchen beides hier. Das ist so schön. Und man kann hier fast sagen, hier kommt so Evangelikales und Charismatisches direkt in einem Vers zusammen. Lasst die Botschaft reichlich unter euch wohnen, das Wort Gottes, und singt diese geisterfüllten Lieder. Macht nicht nur das eine. Das ist immer so ein bisschen wie der Storch im Salat, denn ihr steht auf einem Bein. Aber für einen festen Stand brauche ich eben beide Beine. Dieses Hin und Her. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, dankbar aus dem Herzen zur Ehre Gottes. Anbetung, das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und es ist uns in der Gemeinde ein Herzensanliegen. Wir wissen, es ist eine starke geistliche Kraft, die die Botschaft wie bewässert. Ich nehme da die Nahrung, feste Nahrung, und ich trinke einen Schluck dazu. Und schon wird das Ganze angenehm. Gut zu schlucken, gut verdaulich. Voller Leidenschaft. So, ich hoffe, ihr seid entspannt. Zumindest die Gäste. Hier steht ja, singt geistliche Lieder, geisterfüllte Lieder. Wir machen das direkt jetzt praktisch. Wir machen das auch völlig a cappella. Ich fange an zu singen und ihr singt mit. Seid ihr bereit?
Jesus, Serador, Reinador, Reinudejador. Jesus Rey, Jesus Rey, Lava Reinu, Lava Reja, Lura Reinu, Dera Reja, Lura Reinu, Dara Reja, Lore Reinu,
Wisst ihr, was wir gesungen haben? Ich würde auch sagen, es war ein Lobgesang für Jesus. Geisterfüllte Lieder. Hineintauchen in die Gegenwart Gottes. Vers 17. Alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Dieser Vers wird sehr gerne herausgelöst aus seinem Kontext im Kolosserbrief. Verschiedene werden den Vers schon gehört haben. Er kommt in ganz ähnlicher Form einige Verse weiter, Vers 23, noch einmal vor. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr einen Text lest in der Bibel und ein Vers kommt ähnlich einmal und ein zweites Mal vor, dann ist das meistens so zu verstehen wie eine Klammer in der Mathematik. Die Sachen, die dazwischen stehen, sind von diesen Versen gerahmt, eingeschlossen und von ihnen her zu verstehen. Mal ausprobieren, müsst ihr mal lesen, wenn ihr drüber stolpert, werdet ihr es merken. Fast immer hilft das sehr, die Dinge dazwischen zu verstehen und einzuordnen. Also alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und tut das Ganze auch noch dankbar. Wer von euch kann sagen, so mache ich es immer? Alles, was ich sage, alles, was ich denke, alles, was ich tue, im Herrn und für den Herrn. Alles. Wenn man es ein bisschen noch übersetzen würde für uns, könnte man sagen, umgekehrt, weil das hilft uns ja manchmal zu verstehen, alles, was nicht zu Jesus passt, meine Gedanken, meine Taten, meine Worte, alles, was nicht zu Jesus passt, lasse ich bleiben. Ups. Kennt ihr noch die Sendung Dings da, wo die Kinder immer diesen Begriff erklären mussten? Und immer wenn sie den Begriff doch benutzt haben, kam ja dann, ups, ups. Sind wir nochmal ehrlich, wenn in unserem Leben bei allen Dingen, die wir tun, die wir sagen, die wir denken, immer an der Stelle, wenn es nicht zu Jesus passt, ein Ups käme, das wäre ziemlich viel Ups. Wir merken, es ist ein Weg, das zu lernen, die Dinge zu tun, so zu leben, dass es im Namen von Jesus passiert und zu ihm passt. Jetzt wird das sehr konkret runtergebrochen, gespiegelt in Beziehungen. Ich möchte Christian und Esther nach vorne bitten. Die zwei sind ein Ehepaar. Deswegen kommen sie vor. Es geht nämlich jetzt einer hier, einer da. Es geht nämlich jetzt sehr konkret um Beziehungen. Da heißt es nämlich, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ein fieser Text, gell? Heute hören wir das so direkt mit unserem Ablehnungsohr zu sagen, hallo, ich bin emanzipiert, ich bin gleichberechtigt, ich lebe im 21. Jahrhundert, ich glaube, ihr habt einen Schlag. In der Vergangenheit, und dass man das so hört, hat etwas damit zu tun, dass der Text oft in der Vergangenheit missbraucht worden ist. Nämlich als Macht- und Herrschaftsinstrument zu sagen, guck mal, was da steht, Frau, du musst dich unterordnen. Aber angesprochen sind ja gar nicht die Männer, sondern die Frauen. Das ist gar nicht gedacht als Herrschaftsinstrument, sondern als etwas, wozu man sich in Freiheit selbst entscheidet. Denn es spiegelt etwas von dem, was Jesus gemacht hat. Er hat sich selbst erniedrigt und untergeordnet. Und indem ich das tue, nehme ich etwas von dem, was er getan hat. Und dann in Vers 19 sind die Männer angesprochen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Wiederum kann die Frau nicht sagen, hey, du musst mich lieben. Sondern der Mann ist angesprochen, wie er sich verhalten soll. Und dem Unterordnen korrespondiert das Verhalten, nämlich zu lieben. Und diese Aufforderung im Deutschen, hören wir das so ein bisschen schwach, da steht aber Agape. Selbstlose, sich an den anderen verschwendende Liebe, die nicht fragt, was habe ich für einen Vorteil davon. Das nimmt der Unterordnung eine ganze Menge an Schärfe. Wenn er so lieben soll, dann kann ich mich vielleicht auch unterordnen. Weil das ist ja auch eine Art Unterordnung. Und dann wird es noch konkreter, sagt, macht, geht nicht rücksichtslos gegen eure Frauen vor, macht sie nicht bitter oder hart. Jesus hat selbstlos gedient und das, was der Mann tun soll, spiegelt etwas von dem zu sein wie Jesus. Selbstlos zu lieben, die Unterordnung nicht auszunutzen, sanft zu sein, freundlich zu sein. Und im Endeffekt sind es wie zwei Seiten der gleichen Medaille, einander zu dienen in Liebe. Und das schafft, ihr dürft jetzt mal einen Schritt zusammentreten, das schafft eine ganz starke Einheit, wenn jeder sich selbst nicht so wichtig nimmt, sondern das im Fokus hat, was der andere braucht. Das ist das, was Jesus getan hat und was er uns sagt. Jetzt stellt ihr euch doch mal auf eine Seite zusammen als starke Einheit. Jetzt brauchen wir einen Joel. Jetzt werden nämlich die Kinder angesprochen. Und es ist ganz gut, dass das kein ganz kleines Kind mehr ist, weil hier wird viel deutlicher, dass das nicht auch nicht einfach ist. Ihr Kinder, heißt es hier in Vers 20, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Wir waren ja alle auch mal Teenager, oder? Und ihr werdet euch genau erinnern zu sagen, das ist genau das, was Teenager hören wollen. Danke, Jesus. Super. Kinder, gehorcht euren Eltern, denn Gott hat Freude daran. Auch hier ist es wieder so, dass die Kinder angesprochen werden und nicht gesagt ist, das ist nicht gesagt zu den Eltern, sondern es ist zu den Kindern gesagt. Das ist auch nichts, was die Eltern jetzt nehmen können und sagen können, du musst aber, weil es da steht. Sondern es geht ja, im Evangelium geht es immer anders. Es geht nicht darum, eine äußere Regel aufzustellen, sondern es geht darum, dass ein Mensch zur Erkenntnis kommt und es gerne und freiwillig tut. Das darf ich nochmal wiederholen. Es geht nicht darum, eine äußere Regel aufzustellen, sondern dass ein Mensch es erkennt und gerne freiwillig selbst diesen Weg einschlägt. Und auch das, dieses Gehorsam gegen die Eltern, spiegelt etwas davon, wie Jesus war. Wir lesen das einmal in der Geschichte vom 12-jährigen Jesus, wo Maria und Josef ihn verzweifelt suchen. Und da steht dann so ganz im Nebensatz, er ging mit ihnen und gehorchte ihnen dann wieder. Ordnete sich unter, war bei ihnen die nächsten Jahre, ganz selbstverständlich. Und Jesus ist gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater. Denkt an die Szene im Garten Gethsemane, wo er sagt, Herr Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also es spiegelt wieder das, wie Jesus ist. Und wenn wir unseren Kindern, wenn die Kinder das tun, den Eltern gehorsam sind, dann wegen Gott. Nicht, weil die Eltern so super sind. Nicht, weil es die größte Freude ist. Sondern sagen, hey, ich spiegel etwas von dem, wie Jesus ist, indem ich diesen Weg gehe. So, und jetzt drehen sich mal Christian und Joel zueinander. Du hast Glück gehabt, Joel. Es gibt nämlich auch noch was an die Väter gerichtet ist. Ihr Väter, Vers 21, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Interessant ist ja auch immer, was nicht da steht. Da steht nämlich nichts über die Mütter. Ergo schließen wir draus, es ist gar nicht so nötig mit den Müttern. Die treffen das schon vielleicht von selbst. Also seid nicht so übermäßig streng. Man könnte ja auch übersetzen, erbittert oder verbittert eure Kinder nicht. Im Fußball gibt es ja ein Foul, das heißt übertriebene Härte. Bei der Erziehung ist es genauso. Es geht nicht darum, um Weicheierei zu sagen, alles, was du tust, mein Sohn, ist gut und in Ordnung. Das wäre auch langweilig. Woran soll man sich reiben? Aber es geht auch eben nicht um übertriebene Härte. Es geht nicht darum, nicht alles laufen zu lassen und das womöglich auch noch großzügig und liberal zu nennen. Das ist es nämlich nicht, sondern es ist gleichgültig und bequem. Es ist viel einfacher, einem Teenager zu sagen, mach, was du willst. Kümmere mich doch nicht. Viel schwieriger ist es, immer die Grenze dessen, was gerade gut und möglich für ihn ist, neu auszuloten. Und das ist halt anders mit 13, mit 14, mit 15, mit 16. Es ändert sich immer weiter. Ich weiß, ihr habt schon Erfahrung. Also. Und liebevoll erziehen, freundlich und klar, auch mal streng und am stärksten, wie erzieht dich dein Vater am strengsten, am besten, am stärksten? Ich sag's dir, in dem, wie er ist. Sein Vorbild ist das, was am stärksten und am nachhaltigsten wirkt. Mehr als alle Worte. Und wenn seine Worte passen zu dem, was er lebt, dann wirst du das vermutlich in den meisten Fällen auch freundlich annehmen können. Wenn du aber einen kleinen Spalt spürst von Wasser predigen, aber selbst Sekt trinken, oh oh, das wird keiner so gut rausfinden wie eure eigenen Kinder. Und das wird dir auch keiner so fett aufs Brot schmieren. Sagen, hey, du machst aber. Und der gute Vater wird sagen, du hast recht, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. Und so erzieht man sich dann manchmal gegenseitig. Und die Kinder gehorchen doch am bereitwilligsten, wenn sie sehen, hey, die Kinder, die Eltern meinen es gut mit mir. Nämlich darin spiegeln sie etwas von Gott. Die Eltern und die Kinder. Ich danke euch für euren Einsatz. Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir finden Sklaverei gut. Aber die reale Umwelt des Neuen Testaments, vor allem außerhalb Israels, war aber eine Gesellschaft, in der es Sklavenhalter und Sklaven gab. Reichlich. Der Glaube ist kein Konzept zur gewaltsamen politischen Revolution. Wenn er das gewesen wäre, hätte man gegen diese antiken Zustände sofort revoltieren müssen. Das Ziel ist es, die Herzen von Menschen zu verändern, eine andere Haltung zu bekommen, dass Leute ihre Sklaven freilassen, dass sie sich dann politisch auch engagieren, zu sagen, hey, ist kein gutes Konzept, wir sollten das abschaffen. Das dauert länger, meistens deutlich länger. Es lässt aber auch weniger Verletzte zurück. Also Sklaven, ich würde mal in unserer Zeit übersetzen, Arbeitnehmer. Macht den besten Job, der euch möglich ist. Und das nicht, um Menschen zu gefallen, sondern auch dann, wenn es keiner sieht, macht es aus Ehrfurcht vor Gott. In der gewissen Zeit in der römischen Antike war es so, im Römischen Reich waren etwa dann 10% der Leute Christen. Und es gibt antike Quellen, die es eindeutig belegen, die Leute haben sehr gerne Christen als Arbeitskräfte angeheuert. Warum? Wegen ihrer guten Arbeitsmoral. Weil man wusste, wenn die es machen, haben sie es vernünftig gemacht, haben sie eine saubere Arbeit abgeliefert. Und sie haben das nicht gemacht, weil sie die Leute so geschätzt haben, sondern weil sie es für Gott getan haben. Denkt an diese Klammer, Vers 17, Vers 23, jetzt kommen wir zu Vers 23. Worauf immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das macht einen ganz anderen Blick auf die Sache. Wisst ihr, nicht jeder Arbeitsplatz ist schön, nicht jeder Arbeitgeber oder Vorgesetzte ist ein angenehmer Mensch. Das wissen wir alle. Und manche Arbeit ist auch stumpfsinnig, ist öde, ist langweilig. Du hast keinen Bock drauf. Ihr Jugendlichen, das geht euch nicht nur in der Schule so, das kann auch den Eltern so gehen. Dass sie manchmal keinen Bock haben auf die Dinge. Und trotzdem müssen sie ja getan werden. Und es ist einfach eine schlechte Haltung und schlechte Einstellung. Und ich sage euch was, wenn ich eine schlechte Haltung habe, mache ich meistens auch einen schlechten Job. Lern deine Vokabeln und du hast keine Lust und du lernst nur die Hälfte. Es ist einfach so. Arbeit ist, dass wir arbeiten müssen, ist scharf betrachtet Teil des Fluchs. Ein Sündenfall. Unter Stöhnen und Mühe. Aber wir leben ja anders. Der Fluch ist ja an Jesus Christus aufgehoben. Wir arbeiten für Gott. Unsere gute Arbeit gibt ihm Ehre. Wir loben ihn damit. Er schaut zu, er beurteilt und er sagt, hey, gut gemacht. Freut mich. Das gilt für alles, was wir tun. Arbeiten, denken, reden, Freizeit, handeln. Nichts ist getrennt von Gott. Alles soll im Namen Jesu geschehen. Auch streiten gehört ganz normal dazu. Vers 24, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn. Ist doch so leicht frustrierend im Leben. Wir gucken uns um und denken, Mensch, andere gehen so einen einfachen Weg. Die leben einfach ihren Egoismus aus, die nehmen sich, was sie wollen und kriegen es. Aber ich sage euch, jeder erntet immer die Früchte seiner Arbeit. Oft schon in dieser Welt, erst recht in der zukünftigen Welt. Und es ist kein guter Maßstab für uns Christen, uns mit anderen Leuten, die Gott nicht kennen, zu vergleichen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, die nicht mit Gott leben. Amen. Weil das bringt nichts, das ist der falsche Maßstab. Hinterher bist du frustriert, es zieht dich runter und es ist nichts dabei gewonnen. Dein Maßstab sind Gottes Werte. Der Vater im Himmel hat dich nicht vergessen. Und er hat auch nicht vergessen für die Dinge, die du tust, die du gut gemacht hast, die du für ihn getan hast, dass du einen Lohn dafür bekommen wirst. Er hat dich nicht übersehen. Wisst ihr, bei Gott ist alles korrekt verbucht. Der hat eine Buchhaltung, die stimmt. Da geht nichts verloren. Und er hat Lohn für dich bereit. Du kannst dich schon freuen. Du bekommst etwas dafür. Darum dient den Herrn. Vers 25, hier ist vieles so spiegelbildlich. Denn auch der, der Unrecht tut, wird seinen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unparteiischer Richter. Die Sache mit dem himmlischen Lohn ist ganz konsequent gedacht. Auch Unrecht, auch böse Taten ziehen einen Lohn nach sich, eine Frucht. Denn Gott ist der Richter, er beurteilt das. Und er urteilt unparteiisch und wer Unrecht tut, wird dafür seine gerechte Strafe erhalten. Das ist sehr beruhigend, wenn uns Unrecht geschieht, oder? Es ist nicht ganz so beruhigend, wenn wir die Täter sind. Eine Warnung ist nicht zu tun und eine Klarstellung, es ist nie egal, wie du dich verhältst, ob es jemand sieht oder ob es keiner merkt. Einer weiß es. Und einer erinnert sich auch dran. Du wirst die Früchte deiner Taten ernten. Ich weiß, es gibt auch noch Vergebung und solche Sachen, aber darum geht es nicht heute. Man muss manche Dinge auch mal klar aussprechen. Letzter Vers, 4, Vers 1. Ihr Herren, das ist jetzt nochmal das Gegenstück zu den Sklaven, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Das gilt eigentlich für alle Beziehungen, für die Kinder, für die Frauen, für die Männer, für die Sklaven, für die, die Herren sind. Immer zu denken, hey, ich bin ja nicht die letzte Instanz. Es gibt ja einen über mir. Und dem bin ich verantwortlich. Selbst wenn ich mich mit den Menschen aus der Affäre ziehen kann, es gibt ja einen über mir. Das Gegenstück zum Gehorsam der Sklaven ist die Fairness, die Gerechtigkeit, der gute Umgang der Herren mit ihren Arbeitnehmern. Es wird herausgestrichen, auch du stehst unter einer Autorität. Du hast ebenfalls einen Herrn. Jesus. Auch wenn der zurzeit im Himmel ist. Und Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, was es heißt, Herr zu sein. Ist leider nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen würden. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Er verhält sich als Vorgesetzter freundlich und geduldig, klar. Er korrigiert, wenn nötig. Aber er hat schon viel Geduld mit seinen Leuten. Es blitzt ja nur so manchmal auf, wenn er dann sagt, oh, ihr unverständiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Es scheint ihm schon länger auf die Nerven zu gehen. Und ich vermute, dass es heute auch noch so ist. Für all unsere Beziehungen ist es gut, in den Spiegel zu schauen und sich zu fragen, wie behandelt Jesus mich? Wie behandelt Jesus mich? Denn damit ist die Linie ganz klar, wie es für dich gut ist, andere Menschen zu behandeln. Amen.